begrüße erstmal unsere heutigen Gäste, Herrn Biewer und Herrn Mau. Herr Biewer wird nachher vortragen. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich begrüße die Mitglieder der Sektion Baukunst der Akademie. Ich begrüße andere Mitglieder der Akademie und alle anderen Gäste, die heute zu uns gefunden haben. Wir freuen uns sehr. Ja, willkommen zu dieser kleinen Ausstellung der Sektion Baukunst. Die unter dem Titel Kopfüber in die Baukunst hier angekündigt ist. Ich war an der Erfindung dieses Titels nicht beteiligt, die hieß schon im letzten Jahr so. Ich rätsel eigentlich immer noch, was das zu bedeuten hat, aber irgendwie geht es auch anderen so und es bleibt im Kopf. Kopfüber in die Baukunst, und wir haben unsere Grafikerin auch gebeten, dann irgendwas mit Kopfüber im Bildmotiv dann dazu zu stellen. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Vielen Dank. Ich stehe hier stellvertretend für den Vorsitzenden der Sektion, Carsten Roth, der heute nicht in Hamburg ist, und er hat mich gebeten, das heute hier kurz die Begrüßung zu übernehmen. Wie gesagt, wir haben im letzten Jahr schon einen ähnlichen Versuch dann gemacht. Viele von Ihnen oder fast alle kennen die Jahresausstellung in der HFBK. Das hat natürlich ein völlig anderes Format, eine völlig andere Dimension. Aber irgendwie in unserem kleinen Rahmen verstehen wir das auch als eine Art Jahresausstellung. Die Mitglieder der Sektion werden gefragt, habt ihr was, ein aktuelles Projekt, das man ohne ganz großen Aufwand hier ausstellen kann? Und dann gibt es die Freiwilligen, die sich melden, und deren Produkte sehen Sie jetzt an diesen Wänden. Es ist keine ausufernde Ausstellung. Und auch der technische Aufwand hält sich in Grenzen, aber das ist genau die Philosophie dieses Projektes, die Bälle flach halten, und trotzdem funktioniert es. Und hier jeder, der eben schon mal einen kleinen Rundgang gemacht hat, wird sehen, dass es eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen und aber auch sehr interessanten Architekturprojekten von den hier Ausstellenden gibt. Und ich nenne noch einmal die Namen ohne Reihenfolge jetzt. Ich beginne mit den Damen: Luisa Hatten, Gesine Weinmüller, dann dort hinten in der Ecke. Wir haben auch in der Sektion nicht nur Architekten, sondern auch Ingenieure. Also insofern, so weit ist unser Herz. Und natürlich ist Schleich Mitglied hier, und Peter André ist da hinten, der Lichtplaner, gehört auch mit zu uns. Und wen sehen Sie dann hier dann noch? Jörg Friedrich, Jürgen Böge, Peter Dinse, Andreas Heller, Carsten Roth, Volkwin Mark und Helmut Riemann. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Die Regel war, möglichst ein aktuelles Projekt zu zeigen. Wenn ich mich hier umsehe, sind einige von der Regel etwas abgewichen, aber das macht ja nichts. Im Grunde war die Absicht, die Inanspruchnahme der Wandfläche zu begrenzen, was man auch, glaube ich, nachvollziehen kann. So groß ist dieser Raum nicht, aber ich sehe, dass ein ganzes Segment da fast noch frei ist. Peter, da hättest du noch ein bisschen mehr zulegen können, ne? Also jetzt nach der... Ja, im nächsten Jahr, ne? Es ist eine Lehre, ne? Ist eine Lehre. Ja, nein, also wir wollen hier auch keine Überfülle, sondern auch eine Konzentration und einfach nur so Signale einfach senden. Was machen wir dann gerade? Und viele dieser Projekte sind ja auch noch gar nicht fertig, sondern noch in der Entwicklung. Insbesondere also dieses große Projekt, was Sie da sehen von GMP. Das wird noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen, bis das realisiert ist. Mein Vorschlag ist, wir werden ja jetzt gleich den Vortrag von Herrn Biewer hören, dass im Anschluss an den Vortrag vielleicht die anwesenden Vertreter der hier ausgestellten Büros sich kurz in die Nähe ihrer Exponate stellen, falls es Fragen dazu gibt hier aus dem Publikum. Wir haben im Vorfeld natürlich diskutiert, also wir haben jetzt, ich weiß nicht, 7 oder 8 verschiedene Büros, und es hätte die Möglichkeit gegeben, dass jedes Büro erstmal das hier ausgestellte Projekt erläutert. Und wer einigermaßen Lebenserfahrung hat, der weiß, man kann sagen, also jeder hat 5 Minuten. Und 5 Minuten mal 8 kann man sich ausrechnen, aber de facto wird das nachher über 2 Stunden dauern. Das wollten wir Ihnen dann doch nicht zumuten, sondern noch sozusagen eine Zutat liefern durch den Vortrag von Biewer Mau. Aber die, ich glaube, Vertreter von allen Büros sind hier anwesend und Sie können das Gespräch suchen und dann noch Fragen stellen. Ja, es gibt noch 2 weitere Vorträge im Laufe der Ausstellungszeit. Am 4. September haben wir Charles de Picciotto, der auch heute dankenswerterweise hier ist. Und dann am 12. September das Büro Eisfeld-Engel. Und die beiden sind ja auch hier. Und ich meine, es sind ja keine Unbekannten in diesem Kreis, das würde ich mal so sagen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn auch das auf Ihr Interesse stoßen würde. Und damit bin ich auch schon durch und gebe das Wort weiter an Herrn Biewer. Vielen Dank.
Ja, guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Da vorne im Publikum sitzt Thomas Mau, mein Partner. Wir sind zusammen Biewer Mau, für die uns nicht kennen, aber ich sehe hier so viele bekannte Gesichter, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass uns die meisten sowieso kennen. Wir haben heute irgendwie ein Thema mitgebracht, irgendwie das heißt Arbeiten im historischen Kontext. Das kommt einfach deshalb, weil das Arbeiten im historischen Kontext irgendwie für unser Büro den Schwerpunkt eigentlich ausmacht und wir seit vielen, vielen Jahren eigentlich daran arbeiten, versuchen irgendwie auch im Umgang irgendwie mit dem historischen Kontext eine eigene Sprache zu entwickeln. Inwieweit das uns gelingt, irgendwie, das würde ich mal Ihrer eigenen Einschätzung überlassen. Aber ich habe dazu irgendwie 3 aktuelle Projekte mitgebracht, die wir momentan irgendwie bearbeiten oder beziehungsweise bearbeitet haben. Interessanterweise beziehen Sie sich jetzt hier alle auf die Hamburger Innenstadt irgendwie mit dem Ausreißer in der Speicherstadt. Und die liegen alle so auf einer Luftlinie hier, und es sind einmal die Maschinenzentralstation, dann das Burster-Ensemble und der Gänsemarkt. Sicherlich alles Namen, irgendwie, die Ihnen was sagen. Ich gehe relativ schnell durch irgendwie an die Maschinenzentralstation. Wir kommen gerade heute irgendwie von der nachgezogenen Grundsteinlegung. Das Projekt befindet sich also schon in Bearbeitung. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz zurückgehen in das Jahr 2018 und wir gucken mal auf diese Situation. Das ist ja das Zentrum der Speicherstadt und man sieht an dieser Stelle irgendwie diese leergeräumte Fläche und diese Brandwand, wo man sich viele Jahre gefragt hat, warum, wie kann das sein, dass eigentlich in der Speicherstadt irgendwie so eine Brache entsteht, irgendwie die als Verkehrsplatz genutzt wird. Einzig der Jedermann hat dort stattgefunden, irgendwie als kulturelle Veranstaltung, aber ansonsten war es natürlich, sage ich mal, ein übrig gebliebenes Stück, bis es irgendwie dazu kam, irgendwie, dass man sich dazu entschieden hat, irgendwie über eine Sanierung der Maschinenzentralstation nachzudenken und auch über einen Zubau. Warum der Zubau, da komme ich gleich noch dazu. Man kommt nicht umhin, wenn man sich diese Geschichte, irgendwie dieses Herz der Speicherstadt irgendwie anguckt, dass man sich natürlich auch genau anguckt, was war. Das ist die erste Version, die bauzeitliche Version sozusagen der Maschinenzentralstation hier an dieser Stelle, die ja im Zusammenhang mit dem Kesselhaus irgendwie die Energiezentrale der Speicherstadt ja darstellte. und letztendlich irgendwie eine sehr interessante Funktion in der Maschinenzentralstation ja hatte. Hier wurde der Dampf erzeugt, hier waren die hydraulischen Pumpen und hier die elektrischen Anlagen zur damaligen Versorgung der Speicherstadt mit Strom. Also die Schaltzentrale, aber das ist eigentlich ja nur das nüchterne Bild. Hier nochmal ein Blick irgendwie in die Räume mit diesen interessanten Maschinen, von denen leider keine mehr vorhanden ist. Und dann gab es irgendwie mehrere Zwischenfälle, so würde ich das mal bezeichnen wollen, die die Maschinenzentralstation irgendwie zum Konstrukt entwickelt haben, das sich andauernd transformiert, verändert, wieder neu aufgebaut wurde. Nämlich es gab den großen Brand und in dem großen Brand, irgendwie sieht man ja, ist vor allem die oberen Geschosse sehr stark zerstört worden. Und danach hat man wohl entschieden, irgendwie, dass man zwar die Energiezentrale weiter braucht, aber das nicht mehr in der ursprünglichen Bauhöhe bauzeitlich wiederherstellen möchte. Und die dritte oder die zweite Zerstörung ist natürlich dann der Weltkrieg gewesen, der fürchterlich auch in die Speicherstadt geschlagen hat. Und es gibt dieses entsetzliche Bild hier, irgendwie, was einem die Maschinenzentralstation liegt hier an der Stelle. Man kann das Kesselhaus ganz gut erkennen. Und de facto ist praktisch die Hälfte irgendwie des vorderen Teils weggebombt worden, das komplette Dach weggebaut worden und blieb nur noch dieses Relikt irgendwie der Maschinenzentralstation übrig. So, was heißt das jetzt, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie, was machen wir mit dem Bestand und wie ergänzen wir ihn neu, sodass das wieder ein funktionierendes Konstrukt wird und was sind eigentlich die Besonderheiten? Und da wir viele Jahre in der Speicherstadt ja auch uns beschäftigt haben, nimmt man ja diese Choreografie der Speicherstadt irgendwie ganz intensiv wahr. Und wenn man das vergleicht mit der Historie, dann tun sich dort schon irgendwie sehr interessante Bezüge auf, die man heute leider nicht mehr unbedingt an jeder Stelle erkennen kann, weil einfach viele Fragmente verloren gegangen sind oder nicht mehr wieder aufgebaut sind. Aber dieser besondere Ort war jetzt als Energiezentrale, glaube ich, aber wirklich mehr, sondern er war eigentlich tatsächlich das Herz und er hat irgendwie eine sehr interessante Choreografie der Türme, die sich hier und Giebel, die sich um ihn reihen, die eigentlich so einen imaginären Raum aufgespannt haben, der diesen Ort eigentlich erst zu diesem Ankunftsort, also ist die Kohle antransportiert worden sozusagen über diesen Ponton und dann hier verbracht worden und macht eigentlich aus so einer profanen Nutzung eigentlich irgendwie was völlig Poetisches und einfach eine schöne räumliche Situation. Uns war sehr daran gelegen, irgendwie, dass wir diese, oh, jetzt gibt es hier ein Problem. Uns war sehr daran gelegen, irgendwie, dass wir dieses konservieren und versuchen, wieder zum Leben zu bringen. Und in der reinen Gegenüberstellung irgendwie der unterschiedlichen also die bauzeitliche Höhe, der Wiederaufbau und dann auch der Kriegstreffer, was ist daran übrig geblieben, haben wir praktisch eine Überlagerung dieser Zeitschichten gemacht und aus dieser Überlagerung der Zeitschichten waren wir eigentlich der Meinung, dass diese bauzeitliche Höhe, die war unbedingt erforderlich ist, um an dem Ort die notwendige atmosphärische Dichte und den Raum so stark zu fassen, irgendwie, dass er wieder diese Kraft entfaltet, die er vielleicht ehemals hat. Jetzt wollten wir natürlich da an der Stelle keine Rekonstruktion anfangen, aber haben uns natürlich schon irgendwie orientiert irgendwie an den Basiselementen irgendwie der Speicherstadt, sowohl in der Materialität. Es gibt einen sehr reduzierten Materialkanon, der klassischerweise aus Betonelementen, Ziegel und dem graphitfarbenen Stahl irgendwie besteht. Das sind ja die wesentlichen Materialien. Und in der Kubatur war es einfach unheimlich wichtig, diesen Turm wiederherzustellen auf den noch vorhandenen Fundamenten. Und was man in der Perspektive, glaube ich, auch ganz stark sieht, irgendwie, dass diese geschrägten Sohlbänke, die ja auch so ein Identitätsträger der Speicherstadt sind, wenn man mit offenen Augen durchgeht, doch eigentlich wichtig wäre. Und wir haben eigentlich auch zurückgeguckt, was hat Karl Morgen früher, der sehr viel gemacht hat in der Speicherstadt, wie war eigentlich sein Umgang, was machen wir anders und wir sind vielleicht nicht ganz so rigide gewesen wie Karl Morgen, der seine Haltung auch sehr unterschiedlich gearbeitet hat in der Speyerstadt und haben einfach versucht, irgendwie dort eine abstrakte Version, die die Kraft hat, irgendwie räumlich den Raum irgendwie zu bespielen, irgendwie zu schaffen. Sehen, dass irgendwie Fensterteilungen und Proportionen in vielen, vielen Varianten irgendwie zueinander untersucht wurden und im Feintuning irgendwie abgestimmt wurden, bis wir der Meinung sind, dass wir dort irgendwie eigentlich eine Kubatur gefunden haben, die so weder das Neue verbirgt, aber auch nicht so kontrastierend ist, dass man das Gefühl hat, irgendwie, dass hier zwei völlig verschiedene Welten aufeinanderstoßen. Natürlich ist für uns auch ein weiteres Thema unheimlich wichtig, dass sich dieser Ort zu einem zentralen Ort entwickelt. Ein Anlaufpunkt irgendwie für alle, die was über die Speyerstadt wissen wollen, und dass dieses Thema der Speyerstadt wieder etwas mehr nach vorne kommt, dass das ein Ankunftsort wird. Und wenn man sich vorstellt, dass hier zukünftig vielleicht auch Barkassen anlegen können und Menschen irgendwie einsteigen können, dort aussteigen können, dort ankommen und eine öffentliche Nutzung vorfinden, wäre das in unserem Sinne eigentlich eine Traumvorstellung. Ein weiteres Thema, das uns wichtig ist, ist so eine gewisse Transferleistung dieses Systems Speyerstadt, würde ich mal sagen. Also dieses ganz wenige Wissen eigentlich, weil man es von außen einfach nicht sieht, dass die Keller komplett überflutet werden, wenn das Wasser steigt. Und dass dort auch ein gewisses, dass es hier in der ganzen Speyerstadt wahnsinnige Fundamente gibt, irgendwie die eine unheimliche Schönheit als Industriebauwerk sozusagen mitbringen und eigentlich man das nicht so richtig erleben kann. Und wir haben uns schon gewünscht, dass, hier kann man jetzt leider ganz, ganz wenig sehen, aber dass ein Teil dieser Situation der Maschinenfundamente auf jeden Fall erhalten bleibt und auch genauso bleibt, wie er ist. Er wird also überflutet und senkt sich auch wieder ab. Und wenn wir hier jetzt so den Schnitt sehen, wenn wir ihn richtig sehen könnten, dann, ich kann es Ihnen jetzt nur sagen, irgendwie funktioniert das Haus so, dass man hier zentral reinkommt. Man findet in dieser Stelle einen zentralen Luftraum, der das Haus nach oben öffnet und der eigentlich den Übergang zwischen Neu- und Altbau im Inneren des Hauses sozusagen freilegt und darstellt. Und dann kommt man irgendwie in die große Halle, die eine öffentliche Nutzung wird. Aus funktionalen Gründen irgendwie wurde der Keller unten als überflutungssicherer Raum sozusagen hergestellt, sodass er einer Nutzung zugeführt werden kann. Aber wie gesagt, der Fundamentraum im vorderen Raum bleibt also vollkommen unbelassen. Und ich glaube, man versteht das viel besser, wenn ich in diese Bilder gehe. Das wäre jetzt eine Visualisierung von dem Entree und in diesem durchgreifenden Luftraum, den ich gerade erläutert habe. Das heißt, dieser rigide Materialkanon aus dem Äußeren zieht sich auch in das Gebäude, sodass im Gebäude auch nur Mauerwerkswände und Beton irgendwie zur Verfügung kommen und Stahlelemente. Und es gibt natürlich Holzbeläge in den Böden. Das ist jetzt nochmal ein Blick aus der Freilegung irgendwie der Fundamente in dem vorderen Teil. Man sieht einfach, was das für schöne Zufallsarchitekturen sind. Dankenswerter Jochen Stüber sitzt auch hier, begleitet das ganze Projekt fotografisch. Deshalb haben wir auch schöne Bilder. Das ist wiederum jetzt eine Visualisierung von uns, wie dieser Raum, der nachher der Überflutung preisgegeben wird, irgendwie als Fundamentenraum entworfen wurde und letztendlich auch, wenn er denn kein Wasser hat, wie im Winter sozusagen, auch bespielt werden kann. Im Zuge der Arbeit mit diesem Haus ist ja immer eine der ersten Maßnahmen, dass man mal alle Zu- und Ausbauten vergangener Jahre, irgendwie, die nicht bauzeitlich sind, entfernt. Und man legt natürlich dann so diese ganze Schönheit dieser genieteten Industriekonstruktion frei und hat einen wunderbaren Blick darauf. Irgendwie, das ist schon wirklich ein besonderes Vergnügen, wenn man dann durch diese Räume geht und kann diese unglaubliche technische, industrialisierte Lösung, die nach außen überhaupt nicht so aussieht, irgendwie einfach so begreifen und verstehen. Das ist ein Bild jetzt aus der Baustelle, damit man sieht das jetzt hier auch, da wird hier gerade der Hochwasser, dichte Keller sozusagen erstellt. Aktuell befinden wir uns dort im sogenannten Rang, also in dem Hochparterre der Speicherstadt, und würden das, ist jetzt immer im Wechsel mit Perspektiven dargestellt, wie sich das jetzt irgendwie weiter nach oben entwickelt, wie wir das Haus durchentworfen haben. Das lasse ich erstmal einfach so stehen und klicke es einfach mal durch. Es kommen auch schon diese Detailqualitäten, irgendwie, die sich aus dem Kontrast, aus Zubauten, wir haben überall brettgeschalten Beton im Inneren in Kombination mit diesen genieteten, die als auch wunderschöne Details gibt, irgendwie einen sehr angenehmen Passepartout-Kontrast machen, ohne dass diese Rauigkeit irgendwie der betongeschalten Wand irgendwie in zu hohen Kontrast irgendwie oder zu artifiziell wirken können. Ich finde, so, die spielen so ganz gut miteinander. In den Böden selber, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele, wenn Sie das vielleicht mitgezählt haben, das wäre jetzt hier der erste Boden, gibt es, so sieht er momentan aus und so soll er eigentlich auch annähernd bleiben. Also wir haben über die vielen Jahre, die wir in der Speicherstadt arbeiten, auch dazugelernt, wie wir so mit Wandoberflächen umgehen, wie wir eine gewisse Authentizität irgendwie halten, irgendwie in den Flächen. Da muss man sich auch ranarbeiten, sage ich mal. Und wir würden uns tatsächlich vorstellen, es sind nur minimale energetische Maßnahmen gemacht worden an den Fenstern, falls das jemand interessiert, und auch im Dach. Hier befinden wir uns an der Schnittstelle zwischen dem Neubau, der im Übrigen nach einem ähnlichen Muster gebaut ist, eigentlich wie das alte. Es gibt also Ziegelwände nach innen und nach außen, nur die Konstruktion ist jetzt wirklich eine reduzierte, rohe Konstruktion. Und es gibt auch hier geschossübergreifende Verbindungen, bis man letztendlich in dem Maschinenzentralstationenteil unter dem Dach landet und dort wirklich einen unglaublich weit spannenden großen Raum irgendwie vorfindet, der so ganz gedrückte Seitenlichter hat, und es liegt einfach nur so ein großes Dach über einem drüber. Ist eine sehr schöne Situation, und in der Visualisierung sehen Sie, dass wir dort Oberlichter eingebracht haben, um das Ganze nutzbar zu machen, weil an der Seite gibt es nur diese kleinen Fenster und eine Luke. Und man sieht hier die Giebelwand, die, und den Übergang sozusagen in den neu gebauten Teil. Ich fasse das alles relativ kurz ab, irgendwie, weil ich mir ja relativ viel vorgenommen habe. Und ich keinen Überblick über, dann muss ich das so machen. Das nächste Projekt irgendwie ist das Bursa-Ensemble. Ich würde fast wetten, irgendwie, dass fast jeder hier im Raum eigentlich dieses Bild kennt. Ich glaube, es ist vielleicht für mich jedenfalls das Sehnsuchtsbild irgendwie der Architekten in Hamburg, weil man auf diese unglaubliche Schönheit irgendwie der Stadt vor dem Krieg blickt und diese wunderbare europäische Stadt ablesen kann mit ihrer Körnung und mit der Kleinteiligkeit und gleichzeitig der Vielfalt, mit der Klarheit der Plätze und Straßen. Und ich denke, es ist natürlich schon dem Oberbaudirektor damals, Herrn Walter, irgendwie zu verdanken, irgendwie, dass sie den Mut hatten, irgendwie in die Stadtreparatur zu gehen an dieser Stelle, weil die Situation, die uns ja tatsächlich irgendwie erwartet hat, war ja diese, dass in der Nachkriegszeit einfach im Ausbau der Ost-West-Straße flankierende Gebäude bekannter Architekten, aber riesige Einzelunternehmer wie die Allianz irgendwie mitten in die Stadt irgendwie in fußläufiger Entfernung von 200 Meter zum Rathaus sozusagen gepflanzt haben und damit irgendwie schon ein Stück weit natürlich ein Frontalangriff irgendwie gegen die Stadt. Ich finde das irgendwie aus der Perspektive der Zeit absolut nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar, aber ich glaube, wenn wir mit der Distanz heute darauf blicken, merken wir doch, dass wir vielleicht auch mehr verloren haben irgendwie als damals gewonnen. Das, nun gut, es gab diesen Plan. Und hier nochmal eine Situation aus der Fußgängerperspektive. Man sieht einfach hier den, den Globushof als im Krieg stehen gebliebener Kontorbau, der hier flankiert von der Tiefgarageneinfahrt der Allianz. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich, denke ich jedenfalls. Und ich finde es sehr gut, irgendwie, dass man so mutig war, diesen Schritt irgendwie an dieser Stelle zu gehen. Im Wettbewerb selber war der Wettbewerb in unterschiedliche Baufelder irgendwie aufgeteilt. Wir waren diesem roten Baufeld hier zugeteilt und mussten innerhalb sehr enger Bande, also die Geschossigkeit war vorgegeben, die Staffeln waren vorgegeben, die Outline war natürlich sowieso vorgegeben, der Körper, wir aber hatten also einen minimalen Spielraum irgendwie, um zu reagieren. Und haben uns eigentlich nur ganz wenigen Themen irgendwie gewidmet. Und die erste Entscheidung war, dass wir auf jeden Fall diese Scholle sozusagen in zwei Häuser aufgeteilt haben, weil wir der Meinung sind, dass das Haus in der Innenstadt an der Stelle auch in seiner Proportion irgendwie als Einzelhaus wahrnehmbar sein muss und ablesbar aus dem Straßenraum und diese Abfolge unheimlich wichtig ist. Die nächste Entscheidung war, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass hier drei Spitzen zusammenkommen, wobei die Spitzen keine Spitzen sind. In den 80er Jahren hätte man vermutlich irgendwie spitze Häuser hingebaut, auch mit Absicht. So, aber wir waren der Meinung irgendwie, dass es wichtig ist, dass diese Spitzen auch Fassaden erhalten, sodass sie irgendwie in dem Zusammenspiel irgendwie der Straßen zueinander ein Konzert ergeben, dieser drei Spitzen, irgendwie, die miteinander interagieren. Und das Ergebnis kann man sich ja gebaut vor Ort angucken. Und die dritte wichtige Geschichte war, dass es eine sehr wichtige Blickbeziehung für uns gab, die vielleicht der schnelle Spaziergänger übergeht. Aber der Geneigte, der hier an der Mühlenbrücke stehen bleibt, wird erkennen können, dass es hier eine Sichtachse zur Nikolaikirche rüber gibt. Und wir haben als einzigen Move, würde man vielleicht sagen, dass diese doppelgeschossige Staffel irgendwie so ausgebildet, dass sie an dieser Stelle nach vorne gezogen wird, sodass es eigentlich eine Art vertikale Fassade gibt, die im Passepartout zur dahinterstehenden Nikolaikirche steht und zusammen dann irgendwie ein Bild gibt, was wir als Akzent irgendwie gut fanden. Und in der Visualisierung, in der städtebaulichen, kann man das so ein bisschen ahnen. Und Riemann sitzt ja da vorne. Riemann wird ja dieses Haus hier bauen und dann momentan ist da nämlich ein großes Loch. Und da kann man dann schon sehen, wie sich diese schmale Fuge dann diese Überhöhung reinstellt und dahinter der Turm aufgibt. Und das sind so Sachen, die machen uns Spaß. Eine weitere ganz schöne Sache ist, dass diese Bodenstraße eine gebogene Straße ist. Und wir ja gesagt haben, okay, es gibt irgendwie einen... wir wollen zwei unterschiedliche Häuser haben und die zwei unterschiedlichen Häuser sind einmal ein Natursteinhaus und einmal ein Ziegelhaus, wobei der Natursteinsockel irgendwie durchläuft und praktisch beide irgendwie im Wahrnehmungsbereich des Fußgängers sozusagen miteinander verbindet. Und wir haben gegenüber der Plastizität irgendwie des Globushofes, der ja auch sehr plastisch ist, versucht, wie können wir A, dem Ziegel, der große plastische Qualitäten hat, irgendwie das abbringen. Und haben uns dafür entschieden, irgendwie diese bogenförmige Straße in eine Schuppung irgendwie aufzulösen. Im kleinen Modell kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen, was ich gerade erläutert habe. Es gibt praktisch diesen durchgängigen Sockel und, aus Naturstein und der geht dann hoch in ein Natursteinhaus und darauf sitzt ein Ziegelhaus, was über Natursteinbänder horizontal strukturiert ist, so als grobe. Hier kann man ein bisschen zu den Grundrissen, muss man nicht viel sagen. Irgendwie gibt zwei Treppenhäuser und Büroflächen oben und unten gibt es Gastronomie und Läden. Und ich hoffe, das wird auch genauso kommen. Jetzt können wir uns hier das gebaute Ergebnis angucken. Irgendwie die Ausführungsplanung hat Jovan Voss irgendwie übernommen an der Stelle. Und wir können die städtebauliche Wirkung irgendwie dieser Häuser im Stadtraum irgendwie jetzt hier beurteilen. Und man sieht eben diese neue geschwungene Straße und ich finde, dass es ein sehr nahbarer, interessanter Stadtraum ist, den wir eigentlich so in Hamburg eigentlich nicht wirklich irgendwo haben. Und das macht das Ganze für mich so interessant und natürlich wünschen wir uns jetzt, dass da auch Leben irgendwie stattfindet. Man sieht eben, dass es diese hellen Gebäude, die an der Spitze zusammenstehen, gibt. Und Hier nochmal der Durchblick und hier sehen Sie den hohlen Zahn, die Lücke, die gefüllt werden will und dann später irgendwie das Zusammenspiel irgendwie der Häuser und der Blicke dadurch. Das, die Fassaden selber irgendwie verfolgen ein gewisses System. Also wir haben irgendwie die Sockel zweigeschossig zusammengefasst, also Erdgeschoss und Mezzaningeschoss irgendwie überhöht, damit das Ganze irgendwie erstmal eine Eleganz entwickelt. Und nach oben hin ergibt sich bei dem Natursteinhaus irgendwie eine Staffelung der Fassade irgendwie in von annähernd quadratischen oder leicht liegenden Fenstern bis zu liegenden Fenstern, die jeweils in Paketen nach oben sich bis in die Staffel im Kopf irgendwie weiterentwickeln und dann zweigeschossig überhöht sozusagen die Krone bilden. Das funktioniert etwas anders irgendwie bei dem Nachbarhaus, also der zweigeschossige Sockel geht weiter. Es gibt hier zurückspringend zurückgezogene Eingänge, die eine sehr große Plastizität mitbringen. Und es war einfach unser Wunsch, sowohl bei dem Natursteinhaus wie auch bei den Ziegelhäusern irgendwie versuchen, irgendwie den Investoren auch eine Plastizität irgendwie abzuringen. Und durch diesen Trick der gebogenen Fassade mit der Schuppung entsteht natürlich eine größere Plastizität, die dann im Kopf mündet und letztendlich das als Bild irgendwie hervorbringt. Ja, und zum letzten Projekt, das hat ja, glaube ich, ziemliche Wellen geschlagen, auch irgendwie das Projekt am Gänsemarkt. Der Gänsemarkt selber war ja jahrelang irgendwie so eine, ich würde fast sagen, eine Inkunable irgendwie der aller Hamburger, weil jeder irgendwie kannte die Gänsemarktpassage, aber es war einfach über die Jahre wirklich abzusehen, irgendwie, dass sich die Gänsemarktpassage selber als Idee irgendwie ad absurdum führt. Es gab großen Leerstand und letztendlich war das auch der Beweggrund wahrscheinlich dafür, über dieses Thema der Gänsemarktpassage neu nachzudenken oder was könnte dort sein. Und für uns war aber dieses Thema dieses Funktionierens natürlich ein wichtiges, aber uns ging es auch um diese Stadträume, die dort irgendwie entstanden sind und die es zu bewerten galt. Die Büschstraße, die früher eine sehr opulente Straße war, mit anstelle der Finanzdeputation, wenn Sie das kennen, eigentlich noch eine Kaserne war und eine Reitschule und eine Reithalle, gab es dort irgendwie eine ganz helle Straße mit großzügig rückspringenden Höfen. Und das ist natürlich über die Jahre immer mehr dichter geworden, immer weniger durch, und was dazu führte, dass eigentlich diese Büschstraße eigentlich so ziemlich niemand mehr so richtig irgendwie auf dem Zettel hatte. Und man jetzt nicht von selber darauf kommt, irgendwie, dass man da gerne durchgehen möchte. Zur Rückseite, die Kolonnaden, die auch so kämpfen irgendwie mit viel Leerstand, und eigentlich nicht so richtig in Schwung kommen, außer in den Sommermonaten, wenn man hier draußen sitzen kann. Und natürlich dann dieser verstohlene Eingang mit dem Schild zur Gänsemarktpassage raus, wo man einfach so das Gefühl hat, irgendwie dieses Innenstadtnetz funktioniert irgendwie nicht mehr und man muss irgendwas machen. Im Wettbewerb war sozusagen dieses Grundstück hier freigegeben, inklusive dieser zwei Häuser an den Kolonnaden. Davon ist eins denkmalgeschützt und das andere nur in der Fassade, weil es in den 70er Jahren irgendwie erneuert wurde. Und wir haben uns natürlich Gedanken irgendwie erster Linie erstmal zum Gänsemarkt gemacht. Und der Gänsemarkt wird ja überstrahlt von zwei Häusern, die man ja kaum übersehen kann. Irgendwie das ist das Girardet-Haus und die Finanzdeputation von Schumacher. Und es ist aber so, dass diese Häuser trotzdem in ihrer Breite der Fassadenabwicklung irgendwie zum Gänsemarkt eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den anderen noch haben walten lassen und eigentlich keine wirklichen Maßstabsprenger zum Gänsemarkt sind, unserer Meinung nach jedenfalls. Und wir haben gesagt, was müsste da eigentlich an diesem Grundstück passieren, irgendwie, um das Ganze in so eine Balance zu bringen. Es gibt ja in Hamburg so eine große Vielfalt der dreieckigen oder eine große Abfolge dreieckiger Plätze, wenn man durch die Stadt durchgeht. Und irgendwie fehlte so das dritte Standbein an der dritten Ecke, wo man gesagt hat, okay, eigentlich müsste man mit so einer Fassadenlänge hier irgendwo da reingehen, und um da so eine Balance irgendwie aufzubauen. Und ein anderes Thema war dieses Thema der dreieckigen Plätze. Es gibt ja den Gustav-Mahler-Platz hier oben und den Gänsemarkt natürlich als solches, als ältesten Platz Hamburgs, der immer noch in seiner ursprünglichen Form erhalten ist. Und wir haben gedacht, wir müssten eigentlich in der Mitte noch einen dreieckigen Platz dazugeben, um diese Büchstraße, die so eng ist, irgendwie attraktiv zu machen, da eine Aufweitung zu machen, damit die Wegstrecke nicht so furchtbar lang wird, wenn man dann gerne entlang gehen möchte. Und um dieses Konstrukt herum gab es natürlich die Idee, was wollen wir eigentlich atmosphärisch irgendwie erreichen. Und ich finde, wenn man so Hamburg irgendwie beobachtet und so die Entwicklungen irgendwie über die Jahre hinweg so für sich selber so sieht, dann hat man immer so ein Bild vor Augen, irgendwie, was man nicht an jeder Stelle mehr so wiederfindet, aber von dem alle immer sprechen. So, es gibt wichtige Bücher, Hamburger Hinterhäuser. Und wer so durch die Stadtlandschaft Hamburgs geht, nicht nur in der Innenstadt, irgendwie steckt doch da immer ein gewisser Reiz drin. Irgendwie man will durch so Durchgänge durchgehen und möchte da irgendwo in Hinterhöfen ankommen und sich da durch die Gebäude durchbewegen und sich relativ frei und ungezwungen so im Innenstadterlebnis hingeben können. Wäre das nicht irgendwie eine schöne Idee? Und aus dieser Idee haben wir dann weiterentwickelt und uns eigentlich so entschlossen, dass man hier Höfe bilden könnte, um diese Höfe herum sich dann so ein Achterlauf entwickelt über die Kolonnaden und über diese Plätze und dass es eigentlich immer sehr kurze Wegstrecken gibt, die irgendwie begleitet und öffentlich sind, irgendwie an denen man irgendwie vielleicht dann auch Lust hat, wieder in die Innenstadt zu gehen oder da zumindest einen Impuls setzen kann, irgendwie, dass uns die Innenstadt nicht zwischen den Fingern irgendwie zerrinnt. Das führte dann zu dieser brezelförmigen Figur, würde ich mal so sagen. Aber die brezelförmige Figur meint eigentlich was anderes, da komme ich gleich noch dazu. Dieses Haus selber geht eine sehr intensive Analyse irgendwie des Stadtraumes und der Platzkanten und auch der Bebauungen irgendwie vorweg. Und das ist hier jetzt im Kurzprogramm entwickelt. Sie sehen, dass es irgendwie Übergangssockelzonen gibt, irgendwie, die dem Haus unterlegt sind, die unterschiedlich hoch sind. Es gibt eine einheitliche Draufhöhe, die wir verfolgen können irgendwie am Gänsemarkt. Und es gibt darüber hinaus eine sehr prägende Dachlandschaft irgendwie mit Schrägdächern, die zumindest hier den imaginären Raum, sage ich mal, der sich hier aufspannt, irgendwie zwischen diesem Dreieck dort irgendwie arrondieren. Und dann gibt es aber eine andere Dachabstufung, die wiederum den Anschluss an die Bauten, die dort folgen, irgendwie bilden soll. Diese Idee ist dann immer weitergereift und ist dann auch in die Nutzungen reingereift, sodass aus diesen Einzelüberlegungen letztendlich unterschiedliche Häuser wurden, die diese Höfe umstellen, sodass man sowohl durchgeht und auch im Inneren jetzt nicht diesen Verwaltungseffekt hat, sondern man geht von außen rein und kommt in einen Raum, der eigentlich irgendwie genauso aussieht irgendwie wie das Haus außen, sondern dass sich die Häuser eigentlich nach innen und außen irgendwie darstellen und man dieses Erlebnis in den Höfen hat, dass mehrere Häuser um einen Hof stehen. So, das war die Idee. Als es um dieses Thema irgendwie der Körnung ging, der Häuser und wie sie nach außen wahrsehen, hat man hier die Apotheke, die es heute noch gibt. Das ist heute so rosa-weiß, das Haus kennen wahrscheinlich die meisten. Und das ist praktisch die Parzelle irgendwie der Gänsemarktpassage. Und es gab diese historische Dreiteiligkeit, die auch damit was zu tun hat, dass hier eigentlich ein Knick drin ist im Grundstück. Also das, man sieht es ein bisschen, wenn man genau hinguckt, aber das knickt so raus irgendwie so an der Ecke. Und es gab diese Dreiteiligkeit und ich sag mal, diese Dreiteiligkeit ist natürlich auch aus Proportionsüberlegungen irgendwie schön. Und wie fügt sich das jetzt irgendwie in den Kanon ein? Bei der Untersuchung aller Fassaden, die irgendwie um den Gänsemarkt stehen, sieht man eigentlich erstmal so richtig, wie heterogen der Gänsemarkt eigentlich ist. Jeder denkt, ja, der Gänsemarkt, so, das ist alles so ganz eigentlich so ganz einheitlich, aber es sind super unterschiedliche Fassaden aus super unterschiedlichen Zeiten und irgendwie spielen sie aber doch miteinander ganz gut und es gibt irgendwie so eine Verbindung. Und wir haben versucht, uns auf dem Analysewege irgendwie dort nochmal klar zu machen, was wäre denn jetzt an dieser Stelle richtig oder was bestimmt eigentlich so dieses Kontorhausgefühl, es sind ja im Endeffekt nachher Kontorhäuser, die dort stehen. Was verbindet die in der Stadt oder was macht dieses gefühlte Erleben der Häuser im Stadtraum, was ist das Stadtbild, was sich da entwickelt? Und da ist es ganz interessant irgendwie zu sehen, dass diese Kontorhäuser, die eigentlich so unser Bild in der Innenstadt irgendwie prägen, überwiegend eigentlich um die Jahrhundertwende sind. Ich meine, es sind jetzt hier viele Architekten, die wissen das natürlich irgendwie alle. Aber es wird ja gern mal von dem Kontorhausviertel gesprochen und jeder hat diese großen Ziegelbauten, aber es gibt ja eben noch viel, viel mehr. Und wir waren der Meinung, dass eigentlich an dieser Stelle eher eine Nähe zu diesen gliedrigen Fassaden irgendwie gesucht werden sollte, irgendwie der Jahrhundertwende, also die in ihrer Farbigkeit und Materialität und Vielfalt einfach auch so einen empathischen Ausdruck irgendwie mitbringen, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Stadt irgendwie mit den Häusern verloren gegangen ist und diese, die uns irgendwie die Annäherung und den Kontakt zu solchen Häusern vielleicht manchmal auch etwas schwierig machen. Wir haben deshalb irgendwie über die Körnung am Platz nachgedacht und nochmal dieses Thema der einzelnen Häuser auch in den Farben umgesetzt. Sie sehen, dass es jetzt ein großes, helles Haus gibt an der Stelle, was uns in die Tiefe der Büschstraße entfällt und dann ein eher heller grünes Haus, dort hinten das Wohnhaus und dort vorne gibt es irgendwie nochmal ein dunkelgrüneres Haus, was neben der Apotheke dort steht. Im Modell stellt sich das dann in der Figur von oben so dar. Irgendwie man kann also das ganz gut erkennen und man sieht irgendwie, wie sich die Fassadenlänge sozusagen jetzt, das kann man jetzt hier nicht genau vergleichen, aber irgendwie eigentlich so ganz gut einfügt. Man hat irgendwie aus der Fußgängerperspektive schon mal irgendwie so den Eindruck, da hinten kommt die Aufweitung und man kann auch vom Jungfernstieg aus sehen, wie sich das Haus mit dem Knick eine gewisse Dreiteiligkeit entwickelt, weil das ist ein Haus mit zwei Fassadenmotiven. Dann haben wir sehr lange an dem Thema Dach gearbeitet und auch an der Fassade und ob das Dach was mit der Fassade zu tun haben kann und wie man das irgendwie miteinander verwebt. Und komme ich gleich nochmal zu. Hier kann man die Hofstruktur eigentlich ganz gut lesen in diesen Teppichen, die dort unten drunter gelegt sind, die auch irgendwie am Boden sozusagen eine Erfahrung machen. Es gibt Durchgänge und es gibt Höfe und man landet dann hier wieder in den Kolonnaden. Ja, hier ist nur ein Schnitt durch das Haus, glaube ich, muss ich gar nicht zeigen. Im Inneren gibt es dort irgendwie eben diesen Büroteil in den Obergeschossen und hier gibt es Wohnungen, die dort aufgrund der ungewöhnlichen Situation irgendwie des Baukörpers eigentlich auch ganz interessante Wohnungszuschnitte irgendwie bringen. Und ja, jetzt, die Höfe, jetzt gucken wir nochmal irgendwie auf die Fassaden. Es war so diese Idee im Umgang irgendwie mit den Fassaden, wie können wir eigentlich hier ein Kupferdach irgendwie entwickeln, was etwas mit dem unten drunter zu tun hat und können wir diese Formensprache dieser gewuteten Pfeiler, dieser Stützen in der Fassade irgendwie überführen in die Dachkonstruktion und daraus so eine fließende Bewegung irgendwie erzeugen mit so rückgeschnittenen Gauben, die also nicht nach vorne geht, um das notwendige Licht ins Dach zu bringen, weil das natürlich genutzte Flächen sind an der Stelle. Und wir haben das irgendwie sehr sorgfältig irgendwie geprüft und haben unterschiedliche Motive irgendwie ausprobiert und sind letztendlich irgendwie ja bei dem Finalen, so wie es jetzt auch geplant wird in der Ausführungsplanung gelandet, dass wir eigentlich tatsächlich dann vier Häuser haben mit unterschiedlichen Fassaden und somit irgendwie ja schon ein sehr dichtes Gefüge einzelner Häuser, die dann vielleicht auch eine gewisse Spannung des Ensembles ausmachen. Hier kann man irgendwie mal die Ansichten sehen, das ist die Hauptansicht, irgendwie man sieht also, dass die Anschliffe sozusagen irgendwie der Pfeiler auch in den Torbogen unten reingehen, dass es daneben an der Fassade irgendwie eine etwas diszipliniertere Variante gibt, die eher vertikal läuft und nicht so stark die Horizontale bedient. Und diese zwei Fassaden stehen sich dann da zusammen. Und am Übergang sozusagen zwischen dem grünen Haus, kann man irgendwie die Sockelzone ganz gut erkennen. Hier oben im ersten Obergeschoss irgendwie ist eine Gastronomie. Und hier gibt es mal einen Blick irgendwie auf den Bogen. Das ist ein doppelgeschossiger Bogen, der momentan mit einer Keramik irgendwie bekleidet ist und Natursteineinfassungen hat. Und die Keramik hat irgendwie eine Plastizität, damit es nicht so aussieht wie eine Fliese, so, sondern dass einfach auch noch ein bisschen Spiel irgendwie dazukommt. Und das ist das grüne Haus. Das grüne Haus wird den glasierten grünen Klinker haben in Kombination mit dem schwarzen Naturstein. Und die weiteren Häuser nach innen sind dann reine Ziegelbauten nach innen und nach außen. Und auch hier, das ist nicht ganz richtig, zum Innenhof gibt es auch nochmal eine Kombination mit, also im Grunde genommen eine kleine ganze Stadt irgendwie auf einem Baufeld, wenn man das so sagen will. Und das ist ein Blick auf das Wohnhaus. Es gibt sehr große Fenster irgendwie in dem Wohnhaus. Das hat was mit dieser etwas schwierigen Belichtungssituation irgendwie zu tun. Nichtsdestotrotz steckt eine gewisse Proportionierung in der Fassade drin. Es gibt irgendwie ein kleinere Fenster im Mezzanin, dann wird das größer und es gibt nach oben irgendwie ein etwas nach innen gerücktes Abschlussfenster, um auch in dieser Fassade, die man eigentlich nur aus so einer steilen Perspektive irgendwie sehen kann, wahrscheinlich so nicht zu sehen ist. Und das Ganze ist so kontrastiert irgendwie mit außenliegendem Sonnenschutz, das habe ich noch vergessen irgendwie zu sagen, also mit Markisen. Hier aktuelle Bilder praktisch vom Tisch irgendwie genommen, irgendwie der Entwicklung irgendwie dieses Büschplatzes. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen nüchtern, aber so, es geht jetzt hier im Wesentlichen um die Entwurfsstudie. Der Durchgang in den zweiten Hof, da kann man sehen, irgendwie wie die Wohnungen, da ist sehr stark vom Wohnen geprägt, dieser zweite Hof, der spielt hier in die Mitte. Und letztendlich der Blick zurück durch die Büschstraße zur ABC-Straße und wie sich das momentan vom Gänsemarkt aus darstellt. Und jetzt, hier sitzen wir mit unserem Büro, da wird das Ganze gemacht und bei uns sieht es so innen drin aus. Ja, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Biewer. Ich könnte mir vorstellen, dass es Anmerkungen oder auch Nachfragen gibt. Ist das so? Man muss immer eine kurze Bedenkzeit lassen. Ansonsten verlässt uns Herr Biewer ja nicht in 5 Minuten, glaube ich. Sie können ihn ansprechen und wie gesagt, auch die Vertreter der Büros, die ja ausstellen, sind ja noch anwesend und Sie können sie alle ansprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein bisschen draußen im Vorraum zusammenbleiben könnten und die Gespräche fortsetzen könnten. Ich möchte noch am Schluss einfach eine persönliche Anmerkung machen, die so nicht vorgesehen war. Also persönlich war es eine Wohltat, Ihnen zuzuhören, muss ich Ihnen sagen, weil ich bin ja seit über 30 Jahren einer der Herausgeber des Jahrbuchs Architektur in Hamburg. Und es wird hier jetzt kein Protokoll geführt und es sind auch keine Anwesende persönlich gemeint. In der Jury nimmt die Frustration über die Hamburger Bauentwicklung zu, vor allen Dingen im Wohnungsbau. Und man hat den Eindruck, nicht nur, dass alles von Jahr zu Jahr zum Verwechseln ähnlich aussieht. Das ist ja noch nicht so schlimm, wenn es alles eine entsprechende Qualität hat. Aber hat das irgendwas mit Architektur zu tun? Und dies war der Grund der Wohltat bei Ihnen, Herr Biewer. Sie sprechen über Architektur und Städtebau. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sich diese Ebene verliert in der Diskussion, auch in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion über das Bauen. Wir reden über KW 55 und KW 40 und Wärmepumpe und Dämmstärken und ich weiß nicht was. Das ist alles gut und richtig und so weiter. Aber ich denke, wir sollten die Architektur und den Städtebau noch nicht verloren geben. Und jemand wie Sie und Ihr Büro und Ihr Partner, Herr Mau, also hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank. Okay.